Was fehlt? Alle Bilder werden verschwinden, schreibt Annie Ernaux in die Jahre. Er öffnet ihren Nicht-Roman mit genau diesem Satz. Gefolgt von Gedankenfetzen, einzelnen Sätzen, Versatzstücken, die Bilder aus ihrem Leben wiedergeben, von Personen, Gegenständen, Erlebtem erzählen, scheinbar willkürlich. Schnelle visuelle Schnappschüsse, die sie ins Verbale übersetzt, sichtbar macht. Eine Anamnese des letzten Jahrhunderts, erst in Schwarz-Weiß und dann in Farbe. Gleichsam auch eine Geschichte der Fotografie im letzten Jahrhundert. Als lägen die Bilder einzeln vor ihr. Und sie würde sie für jemand anderen beschreiben, der die Augen geschlossen hält, die Bilder nicht sieht. Als lägen diese Aufnahmen in ihrer Erinnerung, Notate ihres eigenen Lebens, die Versicherung ihrer selbst auch. Für diesen einen Moment aber an die Oberfläche geholt, ans Licht gebracht, tief aus dem eigenen Körperarchiv. Jedes kleine Textstück, ein Bild für sich, ein Sprachpolaroid, wie Thomas Kling vielleicht dazu sagen würde, es viel mehr für sich auch so vornimmt. In seinen kurzen Aufzeichnungen der eigenen Gegenwart, der Versuch, sprachlich zu fixieren, was eigentlich visuell ist und keiner Übersetzung bedarf, für sich Bestand hat. Bild ist, Bild wird, Bild bleiben kann, bleiben darf, auch in der Sprache. Und doch, so einfach ist es nicht. Die Geschichte des Bildes ist kompliziert, facettenreich. Eine alles verbindende Bildwissenschaft gibt es nicht. Und selten verständigen wir uns darüber, was wir eigentlich unter einem Bild verstehen. Unausgesprochen, vielmehr unabgesprochen, verwenden wir meist den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das Bild als Versuch, Welt zu begreifen, sich eine Vorstellung von ihr zu machen, sie ins eigene Leben zu integrieren, teilwerden zu lassen. Das Auge liest und ordnet die gefalteten Berge. Um Wahrnehmung also geht es, um spezifisch Subjektive, um einen Standpunkt auch von dem aus, wie wir sehen, unseren Blick entwickeln, im Wortsinn. Dass Fotografie eine Sichtweise, aber nicht das Sehen selbst sei, schreibt Susan Sontag in ihrer kleinen Summa zur Fotografie. Eine Variante des Bildes, eine Möglichkeit. Um Sprachsehen aber ginge es auch, sagt Thomas Kling in einem Interview aus den 80er Jahren, mit Blick auf eben genau seine Sprachpolaroids, diese lyrisch gefassten Schnappschüsse, um wieder zu Annie Ernaux Bildbegriff zurückzukehren. Mit Doppelbelichtungen, mit Schichten, mit Überschreibungen arbeitet sein Verständnis einer Aufnahme eines Bildes. Also tief in die Sprach- und Wortgeschichte, in die Kulturgeschichte hinein. Erstaunlich, was ein Begriff alles erzählen kann oder könnte. Aber auch den Träger, das Medium selbst, gilt es zu fokussieren. Die Tatsache, dass Bilder eben nicht nur Gemälde oder Fotografien sind, wie wir den Begriff wahrscheinlich am häufigsten intuitiv verstehen. Vielmehr sei der Bildbegriff anthropologisch, also mit oder nahe am Menschen zu denken, schreibt der Kulturwissenschaftler Hans Belting. Und weiter. Im anthropologischen Bild erscheint der Mensch nicht als Herr seiner Bilder, sondern, was etwas ganz anderes ist, als Ort der Bilder, die seinen Körper besetzen. Er ist den selbsterzeugten Bildern ausgeliefert, auch wenn er sie immer wieder zu beherrschen versucht. Bilder also als soziale Konstruktion, als der Versuch, Welt zu beschreiben, zu bezeichnen, Strukturen und Narrative geben wir so vor, wir bilden Wirklichkeit. Oder wir könnten es zumindest. Je nachdem, wie wir die Praxis des Bebilderns und des Bildens selbst wahrnehmen. Und nicht zuletzt fungieren Bilder immer wieder auch als Repräsentation. Der alte Diskurs von Zeichen und Bezeichneten sitzt sich hier fort. Nein, er setzt sich hier fort oder nimmt, je nach Sichtweise, seinen Ausgang. Das heißt aber auch, dass unser oder subjektiver mein Blick auf all dem beruht oder aus dem erwächst, was ich an Bildern bewusst und unbewusst wahrnehme, in mir abbildet, in mir abgebildet wird, mittels welchen Bildern ich sozialisiert werde. Mein Blick entwickelt sich entlang der Fragen, welchen Raum, welchen Kontext die Bilder in meinem, in unserem Leben bekommen. Ob wir ihn festlegen dürfen oder jemand anderes das übernimmt. Damit verbunden immer auch eine Machtfrage. Bei wem liegt die Hoheit über die Bilder? Wer also darf festlegen? Zu dokumentieren hieß zu selektieren und zu investieren. Zu dokumentieren hieß nicht nur einen Raum festzuhalten, sondern auch einen anderen Raum mit diesen Räumen zu füllen. Und selten haben wir genau diese Hochheit im Blick, sehen meist nur das Bild selbst, nehmen es als Wirklichkeit wahr, die uns jemand anderes vorgibt. An dieser Stelle ließe sich nun leicht zu Anna Atkins überleiten, zu dem Umstand, dass es kaum Abbildungen von ihr selbst gibt, ihr Name so lange in Vergessenheit geraten ist, sie in der Wissenschaft wie auch in der Kunst kaum eine Rolle spielte, bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein. Erst dank der Arbeiten von Larry Scharf wurde sie wieder bekannt, überhaupt ins Licht gerückt. Obwohl ihre unermüdliche Disziplin, ihr ästhetisches Bewusstsein und ihre Arbeitsgenauigkeit ein so selten schönes Werk hinterlassen haben, das in seiner konsequenten tiefblauen Ausführung zeitlos greift und strahlt. Anna Atkins Wirkungsgeschichte zeigt exemplarisch, wer Zuordnungen und Sichtbarkeiten in den jeweiligen wissenschaftlichen Diskursen festschreiben kann und darf. Ihre Arbeiten und ihr Schaffen vielleicht ein Beleg für die vielen blinden Flecken in unserer, in diesem Fall wissenschaftshistorischen oder kulturgeschichtlichen Wahrnehmung. Ihre Geschichte gibt gleichsam Aufschluss darüber, wie Gesellschaften funktionieren, wer darin welche Rolle innehat, wer über eigenen Handlungsspielraum verfügt. Zu Sehendes, nicht zu Sehendes, blinde Flecken. Im menschlichen Auge gibt es wie in den Augen anderer Wirbeltiere einen blinden Fleck, der dort liegt, wo die Netzhaut in den Sehnerv übergeht. In diesem Areal der Sehnervenpapille fehlen lichtempfindliche Sinneszellen und werden keine optischen Reize weitergeleitet. Eigentlich müssten wir diesen Ausfall im Gesichtsfeld bemerken. Aber irgendwie wird das Fehlende ergänzt. Doch bis heute wissen wir nicht, wie das genau geschieht, schreibt Siri Hustvedt in ihrem Vorwort zu Tichu Cole's Blinder Fleck. Und spinnet daran doch wieder die Frage, was ist Sehen? Wie entziffern wir, was wir sehen? Und vielleicht geht es also doch genau darum, um unsere Art zu sehen, egal zu welcher Zeit. Das Bild genauer zu befragen, unser Bild der Wirklichkeit, um den Blick, den Standpunkt, den wir heute einnehmen, Tag für Tag aufs Neue, den ich einnehme, von dem aus ich in ein Damals oder ins Jetzt sehe, mit welchen Augen ich also auch auf Anna Atkins blicke, auf ihre Arbeiten, auf diese mich immer wieder faszinierende Schönheit, aber auch auf die Tatsache, dass ein Gros der Cyanotypien nur aufgrund der damaligen kolonialen Herrschaftsverhältnisse zustande kommen konnten, von denen auch Anna Atkins profitierte. Sowohl was ihre finanzielle Ausstattung als auch die Arbeit mit konkreten Belegen aus etwa Jamaika betraf. Noch so ein blinder Fleck, der kaum Erwähnung findet, zumindest nicht in der hiesigen Rezeption ihrer Arbeiten. Sehen, lernen. Vielleicht geht es einfach um diesen Prozess, um den eigenen Versuch, die Leerstellen, all die blinden Flecken bei der Betrachtung wahrzunehmen. Oder darum, in einem ersten Blick der Leerstellen gewahr zu werden, die es gibt. So vieles, was wir offenbar nicht sehen. Ein Blick offenbart nur einen Bruchteil dessen, was zu sehen ist. Selbst im wachsamen Auge gibt es einen blinden Fleck. Was fehlt? Was also fehlt? So eine wichtige Frage, durch die Jahrhunderte ins Jetzt. Vom Bild zum blinden Fleck, vom bildmachenden Subjekt zum bildwerdenden Objekt, vom bleibenden Sichtbaren zum verschwindenden Unsichtbaren und genau darin die Verbindung. Denn alles, was sichtbar ist oder gemacht wird, definiert im selben Augenblick, was nicht sichtbar oder nicht zu sehen sein wird. Ganz im Brechtschen Tonlaut seiner Drei-Groschen-Oper. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht nur die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht. Und zeitlos scheint das ja auch weiter für den einzelnen Menschen zu gelten, für die Art und Weise, wie jemand in die Wirklichkeit, im Weltbild eines anderen Menschen oder einer ganzen Gesellschaft gegen den eigenen Willen festgehalten wird. Menschen fotografieren heißt ihnen Gewalt antun, indem man sie so sieht, wie sie sich selbst niemals sehen, indem man etwas von ihnen erfährt, was sie selbst nie erfahren. Es verwandelt Menschen in Objekte, die man symbolisch besitzen kann. Oder, in den Worten von Sinchuan Bharataraya, der in An alle Orte, die hinter uns liegen, die Bedeutung der Kamera so klar und einprägsam als Machtinstrument der Kolonialisierung verdeutlicht, exemplarisch aufzeigt, wie groß der Einfluss der Fotografie auf unser, überhaupt auf ein Bild von Wirklichkeit war, ist und sein kann. Die Kolonialfotografie ersetzte jedoch keineswegs die reiche Imagination der EuropäerInnen. Sie war Teil dessen. Sie reproduzierte und verstärkte sie vielmehr durch überspitzte rassistische Bilder, die deren bizarre Vorstellungen über andere und sich selbst formten. Anna Atkins' wundervolle Cyanotypie-Arbeiten erzählen an der Oberfläche wenig von genau dieser Geschichte. Eigentlich gar nichts. Und dennoch sind sie auch Teil davon. Und vielleicht muss die Frage für unseren, für meinen eigenen Blick nicht nur »Was fehlt?« lauten, sondern vor allem auch »Wer fehlt?«